Liebe Brüder und Schwestern, stellt euch einmal vor, euch wird schwindlig, ihr liegt auf der Straße, habt euch verletzt, Blut überströmt, auf dem Gehweg und plötzlich kommt der Älteste eurer Gemeinde vorbei, sieht euch und geht einfach weiter. Werdet ihr doch sicherlich sehr enttäuscht. Und dann einige Minuten später kommt auch noch der Diakon der Gemeinde vorbei, der sonst so zuständig ist für Soziales. Der scheint auch keine Zeit zu haben, läuft einfach weiter. Noch ein paar Minuten später kommt plötzlich der Penner und Bettler vorbei, der in der Gemeinde immer so auffällt, so unangenehm riecht und von dem keiner was wissen will. Aber der bückt sich zu euch herunter und hilft euch auf, stützt euch und nimmt euch am Arm und führt euch zur nächsten Notaufnahme. Kleines aktuelles Bild von dem, was wir in der Bibel auch lesen. Ihr habt sicherlich schon erkannt, worum es heute Abend geht. Der barmherzige Samariter. Oder Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So möchte ich das überschreiben. Und wir lesen dazu, was unser Herr Jesus uns schildert, beziehungsweise was sich ereignet und was beschrieben ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Lukas 10, ab Vers 25. Wir werden übrigens die Gleichnisse weitgehend gemäß dem Lukas-Evangelium betrachten. Es gibt ja auch in anderen Evangelien Gleichnisse, aber Schwergewicht nun auf Lukas. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter, wörtlich steht da Gesetzeslehrer, auf, versuchte ihn, nämlich Jesus, und sprach: Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber, also dieser Gesetzeslehrer, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Wörtlich heißt es, machte er einen Bogen auf ihn oder er wechselte sogar die Seite des Wegs. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber oder wechselte die Straßenseite. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Soweit das Wort Gottes. Es ist eines der bekanntesten Gleichnisse, eines der am meisten zitierten, auch am meisten missverstandenen und missbrauchten. Warum? Nun, es könnte so aussehen, als würde der Herr Jesus hier Mitmenschlichkeit predigen, dass bloße Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft das Eingangstor zum Himmelreich ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei jeder Schriftauslegung den Zusammenhang betrachten. In welchem Zusammenhang steht denn dieses Gleichnis gerade hier bei Lukas 10? Nun, vorausgeht in Lukas 10, Vers 20 folgende, da lesen wir, wo der Herr Jesus spricht: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und in Vers 22, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und hören, was ihr seht und haben es nicht gehört. Was haben sie denn gesehen und gehört? Den Messias, den Erlöser, der gekommen ist. Das geht voraus. Jesus gibt sich auch hier wiederum zu erkennen als der Erlöser. Nur durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Nur durch ihn haben wir Eingang ins Himmelreich. Das ist der Zusammenhang, in dem dieses Gleichnis von der Hilfsbereitschaft eingebettet ist. Und was kommt danach? Danach kommt die bekannte Begebenheit, wo der Herr Jesus im Haus von Maria und Martha einkehrt. Und Martha ist sehr geschäftig, tut gute Werke, so ähnlich wie der barmherzige Samariter. Ja, sie tut wirklich Gutes, sie versorgt den Herrn Jesus, ist gar nicht falsch, aber sie versäumt dabei, zu hören, zu Füßen Jesu zu sitzen und das Wort des Lebens zu hören. Und deshalb können wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nur richtig verstehen, wenn wir es einordnen in den Zusammenhang zwischen Glaube an den Sohn Gottes, der allein rettet, und Hören auf das Wort Gottes, das allein den Zugang zum Himmel bereitet. Und in dem Zusammenhang folgt dann das, was ich bereits in der Überschrift erwähnt habe, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Aber voraus geht der Glaube. Es gibt keine Errettung von dem Fluch des Todes und von der ewigen Verdammnis, keine Errettung, außer durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Das bleibt ganz klar festzuhalten. Die Werke können uns nicht retten, wenn sie losgelöst getan werden vom Erlöser Jesus Christus, der uns neues Leben schenkt. Aber wenn wir gläubige Christen sind, dann sind wir auch aufgerufen, gute Werke zu tun. Dann sind wir auch bevollmächtigt, Taten der Nächstenliebe auszuüben. Dann sind wir aufgerufen, barmherzige Samariter und Samariterinnen zu sein. Habt ihr das verstanden? Das ist ganz grundlegend. Denn wenn man das Gleichnis isoliert liest, und so geschieht es ja in vielen liberalen Kirchen, humanistisch verflachten Kirchen, dann könnte es so aussehen, als würde man durch bloße Mitmenschlichkeit das ewige Leben ererben. Aber so ist es nicht zu verstehen. Vorausgeht die Offenbarung des Messias, und danach folgt das Sitzen zu den Füßen des Messias, um sein Wort zu hören und danach zu tun im Gehorsam. Das ist der Zusammenhang. Und es entstehen Sonderlehren, wenn man Stellen aus dem Zusammenhang herausreißt. Deshalb bin ich auch darauf zunächst grundlegend eingegangen. Aber nun gilt es, dass der Glaube an Jesus Christus, dass dieser Glaube auch durch die Liebe tätig ist. Und nun tritt ein Gesetzeslehrer heran und versucht, den Herrn Jesus. Immer wieder haben sie versucht, ihm eine Falle zu stellen. Das ist an sich traurig, ja, sie hätten ja auch von ihm lernen können, aber er versucht ihn, er prüft ihn. Vielleicht hat er auch wirklich ernsthaft gefragt, es steht hier nichts ausführlicher. Später wird es dann immer deutlicher, sie versuchten ihn zu fangen, ja. Aber hier, er prüft ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Mir ist ja aufgefallen, das zweifache Ich. Es geht sehr stark um ihn, dass ich das ewige Leben ererbe. Fast wie der Kornbauer. Ich will größere Scheunen bauen, damit ich mehr habe und dass mir es besser geht. Man kann es auch positiv verstehen. Er fragt immerhin nach dem ewigen Leben. Und er will ja gerettet werden. Jeder von uns will auch gerettet werden, ewiges Leben haben. Es ist nicht verboten, diese Frage zu stellen. Aber der Herr Jesus lenkt den Blick dann sehr schnell weg von diesem Ich hin zum Nächsten. Gottesliebe und Nächstenliebe ist die Antwort. Und das findet der Gesetzeslehrer, selber im Gesetz des Mose. In 5. Mose 6, Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt. Und in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn heute die Menschen überhaupt diese Frage stellen würden, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Was fragen denn die Menschen heute? Was kann ich tun, dass ich möglichst viel Spaß habe? Was kann ich tun, dass ich mich von Gott ablenke? Was kann ich tun, dass ich meinen Kopf zudröhne? Möglichst laute Musik aufdrehen, damit ich ja nicht zum Nachdenken komme. Ja, der Stille ist insofern eine gute Idee. Wenn es nur biblische Stille wäre und keine mystisch-okkulte Stille, das ist leider auch mit eingeflossen in dieses Jahr der Stille. Aber grundsätzlich sollte der Mensch wirklich einmal zur Ruhe und zur Besinnung kommen und sich nicht ablenken vom Weg zum ewigen Leben. Heute suchen die Menschen nach ihrem eigenen Vergnügen. Geldgier hält sie im Bann, Besitzsucht, Gesundheitswahn, war auch bei mir so, bevor ich gläubig wurde. Nur irdische Gesundheit war mein Götze. Aber dann habe ich entdeckt, es dreht sich nur um das Innerweltliche. Ich habe keinen Blick und keine Hoffnung auf das Überweltliche und Ewige, bis mir klar wurde, du brauchst Jesus und ohne Jesus kreist du nur um dich selber und wirst so verloren gehen. Aber wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Hast du das Leben schon? Hast du die Antwort gefunden, wo das ewige Leben zu finden ist? Der Gesetzeslehrer stellt diese Frage. Immerhin, auch wenn er zweimal ich sagt, ja, aber egal, es ist eine wichtige Frage. Aber wir wollen, wenn wir diese Frage stellen, für uns den Nächsten dabei nicht vergessen. Es geht ja auch um den Nächsten und dass wir auch ihm die frohe Botschaft bringen dürfen. Und die Antwort des Herrn Jesus ist ganz klar, den Herrn, deinen Gott, lieben. Und wenn ich Gott liebe, dann glaube ich auch an ihn. Dann ist es der rettende Glaube. Gott, den einzig wahren Gott des alten und neuen Bundes, der sich dann allerdings in seinem Sohn geoffenbart hat, so wie es in Vers 22 vorher steht, niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Gott lieben, und das heißt auch Jesus lieben. Im Grunde hat er Jesus auch auf sich hingewiesen, aber immer so verdeckt, dass der Mensch selber zum Nachdenken kommen musste. Und auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie kann jemand sagen, ich liebe Gott, wenn er seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wenn er den vielleicht sogar hasst? So lesen wir es im 1. Johannesbrief. Also Gottesliebe und Nächstenliebe gehören untrennbar zusammen. Was ist einfacher? Ich frage euch, Gottesliebe oder Nächstenliebe? Gottesliebe. Ist wahrscheinlich einfacher, ja? Unsichtbar, Gott, kann man sagen, wir lieben ihn, aber wenn wir Gott wirklich lieben, dann sind wir auch hineingestellt und können auch die Kraft bekommen, den Nächsten wirklich zu lieben, ihm zu vergeben, barmherzig zu sein. Denn jeder unserer lieben Mitmenschen hat auch seine Eigenarten, auch ich, ja, weiß ich ganz genau. Und wenn wir nicht barmherzig miteinander sind, uns nicht vergeben, dann kracht es fortlaufend. Ja. Das gibt es auch in jeder Freizeit. Es ist gut, dass es nur eine Woche dauert. Wir wissen ja nicht, nach einer Woche kennt man sich. Und dann in der zweiten Woche beginnt dann der Schleifungsprozess. Es ist, habe ich in jeder Freizeit bisher erlebt. Geht mir selber auch so. Und wollen wir auch barmherzig miteinander sein. Ich sage schon gleich am ersten Abend. Nun, wir leben alle von der Vergebung und von der Liebe, die der Herr uns schenkt. Und als der Gesetzeslehrer selber so antwortet, er hatte ja wahrscheinlich auch die Gebetsriemen an, wo das ja auch drinsteht, diese zwei Gebote. Im Grunde ist ja nur ein Gebot der Liebe, das Doppelgebot der Liebe. Als der Gesetzeslehrer so zutreffend antwortet, da antwortet der Herr Jesus ihm, du hast recht geantwortet, tu das, dann wirst du leben. Tu das. Hey. Und gemeint ist, du musst es vollkommen erfüllen, sonst wirst du nicht leben. Das heißt im Jakobusbrief, wer nur ein Gebot übertritt, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Und es gab im Alten Bund über 600 Gebote. Es wird alles zusammengefasst in diesem Doppelgebot der Liebe. Aber mal ehrlich, wer von uns hat dieses Gebot schon vollkommen erfüllt? Bitte Hand hoch. Ja. Und seht ihr, Und der Gesetzeslehrer steht jetzt auch da und muss sagen, Schluck, ja, ich kann das auch nicht erfüllen. Der Herr Jesus sagt ihm, tu das, erfülle es, und zwar vollkommen, wie es in der Bergpredigt steht. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du das vollkommen erfüllst, dann wirst du leben. Keiner hat es erfüllt, oder vielleicht doch einer. Der Herr Jesus selber, das ist nämlich der Schlüssel. Überall wird der Mensch hingeführt zum einzigen Erlöser. So wie es vorher da stand in Vers 22. Nur der Sohn ist der Weg zum Vater. Und so müsste dieser Gesetzeslehrer antworten normalerweise jetzt, ich kann es nicht vollkommen erfüllen, ich kann so ein bisschen erfüllen, da und dort, aber ich versage dann doch wieder hier und an jenem Punkt. Und dann weicht er aus, so wie es der Mensch dann so gern macht, ja. Er gibt keine direkte Antwort mehr drauf, er weicht einfach aus und stellt eine Gegenfrage. Und hier steht es auch, im Lukas-Evangelium wird es auch gleich kommentiert, es steht nämlich hier, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Nach Gott fragt er jetzt gar nicht, aber beim Nächsten, ja, da fragt er nochmal nach. Ich möchte gleich vorausschicken, dass der Herr Jesus diese Frage nachher umdrehen wird. Er wird nicht fragen, wer ist denn mein Nächster, sondern er wird fragen, wem bist du der Nächste? Darauf zielt nämlich dieses Gleichnis. Der Nächste ist immer der, der meine Hilfe braucht. So ist die Antwort schon vorausgenommen. Und dem werde ich der Nächste, der zu mir kommt in wirklicher Not und dem ich mich dann nicht versagen darf. In wirklicher Not. Es gibt manchmal auch vorgespielte Not, aber das lassen wir jetzt mal weg. Jedenfalls, dieser Gesetzeslehrer weicht aus und fragt, wer ist denn mein Nächster? Und der Herr Jesus antwortet ja dann sehr oft mit Gleichnissen. Und das führt dann zu vertiefter Erkenntnis. Jetzt beginnt also dieses bekannte Gleichnis. Ich möchte auch versuchen, etwas uns zu erklären, auch die Hintergründe, um das besser zu verstehen. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Erstmal soweit. Interessant, dass hier ein sehr allgemeiner Begriff steht, ein Mensch. Es steht hier nicht ein Jude oder ein Heide oder ein Samariter oder sonst was. Hier steht wirklich ein Mensch. Hier geht es wirklich um einen Menschen. Manche Ausleger deuten das gleich, es waren Jude und so. Ich sehe das nicht so eng. Es geht hier wirklich um Hilfe für einen in Not gefallenen Menschen. Lassen wir es so stehen, wie es da steht. Und dieser Mensch, der ging also von Jerusalem hinab nach Jericho. Ich bin auch schon diese Strecke gefahren, allerdings mit dem Bus. Geht ja durch die Wüste, die judäische Wüste. Und der Weg ist ungefähr 25 Kilometer. Vielleicht durch das Wadi Kelt hindurch. Jedenfalls ist es eine sehr zerklüftete, öde und menschenleere Gegend ohne Ansiedlungen. Und das war ein ideales Brutnest für Räuber. Räuber hatten sich dort angesiedelt und überfielen regelmäßig Reisende, vor allem reiche Reisende. Man kann annehmen, dass dieser Mensch vielleicht doch einiges gehabt hat. Die sehen das ja auch, die Räuber, wenn einer was mitführt. Und den haben sie überfallen. Sie zogen ihn aus, das heißt, sie plünderten ihn aus. Es blieb buchstäblich nichts mehr übrig. Sie haben ihm sogar vielleicht so die Kleider noch vom Leib gerissen. Alles, was wertvoll war, die Stoffe, den Besitz, den er hatte. Vielleicht hatte er auch Gold dabei. Steht nicht hier, aber man kann es vermuten. Sonst hätten sie sich nicht über ihn hergemacht. Und sie schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Nun, dieser Mensch, er steht überhaupt als Beispiel für notleidende Menschen. Es gab mal ein Lied, hier ist ein Mensch, er will zu dir, du hast dein Haus, öffne die Tür. Kennt ihr das noch? Ja, klingt ein bisschen daran an. Natürlich müssen wir auch die Geister unterscheiden. Es gibt viele Bettelbriefe heutzutage, das wissen wir auch. Und da ist nicht alles echt. Manchmal werden sogar Bettelbanden gezielt in die Städte geschickt, die ausgesandt werden von Geschäftemachern. Man kann es daran testen, zum Beispiel, wenn man denen kein Geld gibt, sondern wirklich was zu essen. Ja, und wenn sie das in den Mülleimer werfen, dann wissen wir genau, dass das nur eine vorgeschobene Bande ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Bettler sieht, dann ist die beste Möglichkeit, ihm was zu essen zu kaufen. Auf keinen Fall Alkohol, auf keinen Fall Geld, damit er sich noch mehr ruiniert durch Alkoholkonsum. Ein Mensch, der in Not ist. Hier sind es Räuber, die ihn überfallen haben. Die Situation ist also, dieser Mensch liegt blutüberströmt am Wege. Bevor wir nun weiterlesen, wollen wir mal überlegen, was würden wir tun, wenn wir so jemanden sehen würden. Können wir vielleicht den Priester, den Leviten besser verstehen, wenn wir uns mal in die Lage versetzen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Nun, ein Priester in Israel, es war ein heiliger Mann. Wenn er von Jerusalem kam, dann kam er vom Tempeldienst. Und ich habe mir mal angeschaut, was diese Priester alles so an Eigenschaften vorbringen müssen, gemäß dem Alten Testament. Zum Beispiel ein Priester im Tempeldienst, der hatte die Aufsicht über das Heiligtum. Er musste die heiligen Gegenstände des Heiligtums bedecken vor dem Weitertransport. Er musste und durfte die Opfer darbringen. Er zündete den Leuchter an. Er war dafür verantwortlich, dass das Feuer auf dem Altar nicht verlöschte. Das Verbrennen von Weihrauch stand in seiner Obhut. Er musste die Schaubrote aufstellen und immer wieder erneuern. Die Erstlingsfrüchte musste er opfern. Ihm oblag die Segnung des Volkes. Das Unreine wurde durch ihn gereinigt. Er musste die Beurteilung treffen bei Aussatz, auch bei Streitfällen. Er war ein Lehrer des Gesetzes. Priester trugen auch die Bundeslade. Sie ermutigten das Volk, wenn es in den Krieg zog. Sie mussten geweihte Dinge schätzen und so weiter. Es gab dann auch besondere Gesetze für die Priester, vor allem in den Mosebüchern, insbesondere im dritten Buch Mose, Levitikus, wo auch das Heiligkeitsgesetz sich findet. Priester durften keine unpassenden oder geschiedenen Personen heiraten. Sie durften sich nicht mit Toten verunreinigen, außer bei den nächsten Verwandten. Das steht in 3. Mose 21, 1 bis 6. Das ist wichtig für unsere Stelle hier. Sie durften keinen Wein trinken, während sie sich im Heiligtum aufhielten. Sie durften sich nicht durch das Verzehren von Ersticktem oder Zerrissenem verunreinigen. Wenn sie unrein waren, durften sie keinerlei Dienst ausüben. Wenn sie unrein waren, durften sie auch nicht von den heiligen Dingen essen. Kein fremder oder angeheuerter Diener durfte von ihrem Anteil essen. Und so weiter. Das findet sich auch alles in verschiedenen Konkordanzen zusammengestellt, aber ausführlich dargestellt in den Mosebüchern. Nun also ein Priester jedenfalls, ein heiliger Mann, der im Heiligtum Dienst tat, der jetzt vom Tempeldienst zurückkam, von Jerusalem nach Jericho. Und wir haben ja gehört, er könnte sich verunreinigen, wenn er einen Toten berührt. Nun war aber dieser Mann noch nicht tot. Aber vielleicht war er ja halbtot, steht so hier. Und vielleicht hatte er Angst, dass der stirbt und dann hätte er einen Toten berührt. So dieses Denken des Priesters. Oder vielleicht seine Ausrede. Wir wissen nicht, was in ihm vorging. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht war er müde, wollte möglichst schnell heimkommen nach Jericho, sind ja immerhin 25 Kilometer. Die Frau wartete bestimmt schon auf dem Dach des Hauses mit den Kindern und er wollte ja pünktlich sein. Und deshalb hatte er keine Zeit, sich da um einen blutverschmierten Mann am Wege zu kümmern. Es hätte ja auch sein können, dass Räuber noch in der Nähe lauern und da hätten sie auch ihn überfallen. Es hätte ja keinem was genützt, wenn dann beide Opfer von Räubern geworden wären. Außerdem hatte ja dieser Priester wahrscheinlich auch keine medizinischen Kenntnisse. Er hätte ja zwar ihn anfassen können, aber es durfte er auch nicht, könnte sich ja verunreinigen, falls er schon stirbt. Und wenn er ihn dann angefasst hätte, dann hätte er sich schmutzig gemacht, hätte er vielleicht selber einen Infekt bekommen. Und er hat auch kein Pflaster dabei gehabt und auch kein Verbandmaterial. Können wir das nachvollziehen alles? Ja? Nun, es mag noch mehrere weitere Gründe geben, wo der Mensch sich selber etwas einredet, um das wichtigste Gebot Gottes zu umgehen, welches lautet, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn dieser Priester vom Tempel kam, hatte er sicherlich auch das Gesetz Gottes gelesen, das sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und liebe deinen Nächsten. Es war also ein oberflächlicher Priester. Ein Priester, dem seine eigene Reinheit wichtiger war als die Rettung eines Sterbenden, eines unter die Räuber Gefallenen. Sind wir auch solche Priester, in Anführungsstrichen, denen die eigene Reinheit, dass wir uns ja nicht schmutzig machen, wichtiger ist als die Hilfe für einen notleidenden Nächsten? Müssen wir uns, denke ich, auch alle fragen, auch ich. Könnte sich ja anstecken. Ja, wir sollten einmal wirklich beten, auch für solche Menschen, die auch in Notgebiete dieser Erde gehen, die keine Angst haben, sich anzustecken, die keine Angst haben, sich zu verunreinigen. Ich denke, jeder von uns könnte da noch wesentlich mehr tun, als wir tun. Sollen wir uns auch prüfen, wo will der Herr uns haben? Haben wir auch einen solchen Auftrag? Dieser Priester hat kläglich versagt. Und nach ihm kam ein Levit, genau das gleiche in Grün. Leviten übten Hilfsdienste am Tempel aus. Sie stammten aus dem Priesterstamm Levi, der 48 Levitenstädte bekommen hatte, der kein eigenes Stammesgebiet hatte. Diese Levitenstädte waren über ganz Israel verteilt, gemäß 4. Mose 35. Darunter waren 6 Freistädte, zu denen sich Totschläger flüchten konnten, die also jemand nicht mutwillig getötet hatten, sondern aus Versehen. Das war in den Levitenstädten, wo man dann die Hörner des Altars fassen konnte, damit der Bluträcher einen nicht tötete. Sie kamen aus dem Stamm Levi, dem Priesterstamm. Und ein solcher Levit, auch ein heiliger Mann, kam ebenfalls des Weges. Und es werden genau die gleichen Worte im Lukas-Evangelium gebraucht. Er sah ihn und wechselte die Straßenseite, machte einen Bogen um ihn. Wenn man das mal genauer prüft, klagt der Herr Jesus die Priesterschaft in Israel an, die einen Bogen macht um die Not des Nächsten, die den Messias verstößt, der einzige Weg zur Rettung ist, und die heuchelt, die den Menschen Lasten auferlegt, die Priesterkaste legt Lasten auf, die sie selber nicht hält. Wir denken an die Wehrufe, an die Pharisäer und Schriftgelehrten in Matthäus 23, ein ganzes Kapitel mit Wehrufen, wo der Herr Jesus die Führungsschicht in Israel anklagt, was natürlich sein Kreuzesurteil dann beschleunigt hat. Dieser Hass, dieser Neid wurde geweckt, sie waren bis ins Innerste angeklagt und haben gemerkt, vielleicht auch, dass sie da dem nicht genügen, was Jesus ihnen vorwirft, aber sie waren leider nicht bußbereit. Es gab einzelne Ausnahmen, Nikodemus und Josef von Arimathea, auch bei den Pharisäern gab es Ausnahmen. Wir wollen auch da nicht pauschal und ungerecht urteilen. Aber es war eine harte Anklage, die der Herr Jesus hier dem Gesetzeslehrer auch sagt. Ein Priester und ein Levit, beide haben versagt. Sie stehen hier für die, die sich für etwas Besseres halten in Israel. Sie stehen auch für diejenigen, die sich für etwas Besseres halten heutzutage. Christen mit weißer Weste, die sich nicht um die Not des anderen kümmern. Nun aber kommt ein dritter Mann vorbei. Und das ist nun der bekannte barmherzige Samariter. An sich müsste es heißen Samaritaner, aber der Begriff Samariter hat sich so eingebürgert, dass wir ihn auch hier beibehalten. Es heißt nun, im Unterschied und scharfem Kontrast zu diesen zwei religiösen Versagern, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam daher und als er ihn sah, jammerte er ihn. Man kann auch übersetzen, hatte er Mitleid mit ihm. Er erbarmte sich über ihn und er widerspiegelt damit die erbarmende Gnade Gottes. Denn wir wissen, letztendlich ist unser Herr Jesus Christus selber dieser barmherzige Samariter. Und wir sollen in seinen Fußstapfen ihm nachfolgen, ihn auch hier als Vorbild nehmen. Denn Herrn Jesus jammert es über unser Elend, denn auch wir sind unter die Räuber gefallen. Die Räuber des Hasses, der Gewalt, der Unzucht, der Sucht, des Versagens. Letztendlich kann man die Räuber auch mit dem Teufel vergleichen, der Teufel, der Menschen kaputt macht. Aber der Herr Jesus hilft ihnen heraus. Aber wir wollen jetzt nicht gleich in diese geistliche Deutung gehen. Wir müssen auch die wörtliche Deutung hier innerhalb des Gleichnisses ernst nehmen. Wir können nicht einfach sagen, der Herr Jesus ist der Samariter, wunderbar. Jetzt sind wir wieder aus dem Schneider, ja? Aber es geht auch um uns, dass auch wir Samariter sein sollen. Beides. So wie der Herr Jesus uns geholfen hat, sollen auch wir in aller menschlichen Schwachheit allerdings anderen helfen. Wir können nie so sein wie Jesus, aber doch ist er unser Vorbild und auch unsere Kraftquelle durch seinen Heiligen Geist, den er uns gesendet hat nach seiner Himmelfahrt an Pfingsten. Was tut dieser Samariter? Er hatte Mitleid mit ihm. Und bevor ich das weiter ausführe, was er im Einzelnen praktiziert, möchte ich noch etwas überhaupt zu den Samaritern sagen. Die Samariter waren ein verachtetes Mischvolk seit ca. 700 vor Christus. 722 vor Christus wurde Israel, also das Nordreich, von den Assyrern erobert. Lässt sich im Alten Testament nachlesen. Und dann wurden verschiedene götzendienerische Volksgruppen in diesem Nordreich angesiedelt. Und das hieß dann Samaria. Es war ein syrisch-mesopotamisch-israelitisches Mischvolk mit vielfältigem Götzendienst. Um das zu verdeutlichen, möchte und muss ich, damit wir das mal wirklich verstehen, was ein Samariter in der Zeit Jesu war, wie verachtet er war, 1. Könige 17 einige Verse lesen. Aus 1. Könige 17 ab Vers 22. Da heißt es, also wandelten die Kinder Israel in allen Sünden Jerobeams, die er angerichtet hatte, und ließen nicht davon, bis der Herr Israel von seinem Angesicht tat, wie er geredet hatte durch alle seine Knechte, die Propheten. Also wurde Israel aus seinem Lande weggeführt nach Assyrien bis auf diesen Tag. Der König aber von Assyrien ließ kommen Leute von Babel, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharvaim und setzte sie in die Städte in Samaria anstatt der Kinder Israel. Und sie nahmen Samaria ein und wohnten in derselben Städten. Da sie aber anhoben, daselbst zu wohnen und den Herrn nicht fürchteten, sandte der Herr Löwen unter sie, die erwürgten sie. Und sie ließen dem König von Assyrien sagen, die Heiden, die du hast hergebracht und die Städte Samarias damit besetzt, wissen nichts von der Weise des Gottes im Lande. Darum hat er Löwen unter sie gesandt. Und siehe, dieselben töten sie, weil sie nicht wissen um die Weise des Gottes im Lande. Der König von Assyrien gebot und sprach, bringt dahin der Priester einen, die von dort sind weggeführt, und ziehet hin und wohnet daselbst. Und er lehre sie die Weise des Gottes im Lande. Da kam der Priester einer, die von Samaria weggeführt waren, und wohnte zu Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber ein jegliches Volk machte seinen Gott und taten sie in die Häuser auf den Höhen, die die Samariter gemacht hatten, ein jegliches Volk in ihren Städten, darin sie wohnten. Die von Babel machten Sukkot Benot, die von Chut machten Nergal, die von Hamat machten Asima, die von Ava machten Nibehas und Tartak, die von Sepharvaim verbrannten ihre Söhne dem Adramelech und Anamelech, den Göttern derer von Sepharvaim. Und weil sie den Herrn auch fürchteten, machten sie sich Priester auf den Höhen aus allem Volk unter ihnen, die opferten für sie in den Häusern auf den Höhen. Also fürchteten sie den Herrn und dienten auch den Göttern nach eines jeglichen Volkes Weise, von wo sie hergebracht waren. Und bis auf diesen Tag tun sie nach der alten Weise, dass sie weder den Herrn fürchten, noch ihre Sitten und Rechte tun nach dem Gesetz und Gebot, das der Herr geboten hat den Kindern Jakobs, welchem er den Namen Israel gab. Und so weiter. Also wir sehen, die Samariter, ein Mischvolk, Götzendienst, einerseits Jahwe-Dienst und dann auch dieser schreckliche Götzenkult, alles vermischt. So wie wir es heute auch erleben in vielen Kirchen. Ja. Christus und Belial, Jesus und Dalai Lama, so kann man es heute modern sagen. So war das bei den Samaritern und die strengen Israeliten, sie haben sie verachtet. Und wenn man zur Zeit unseres Herrn Jesus von Galiläa nach Jerusalem zog, wo musste man da durchziehen? Wenn man es mal auf der Landkarte anguckt, durch Samaria. Und so ist der Herr Jesus mehrfach durch Samaria gezogen. Und es gibt eine Stelle, interessanterweise genau im Kapitel vorher, auch im direkten Zusammenhang mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo der Herr Jesus Bitteres erleben muss in einem samaritischen Dorf. Das steht in Lukas 9, Vers 51 bis 56. Da lesen wir, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Weil dort müssen alle Propheten sterben, heißt man an einer anderen Stelle. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, dass sie ihm Herberge bereiteten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu gehen. Die Samariter hatten ja ihr eigenes Heiligtum, ja, in Sichem. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie Elia auch tat. Er aber wandte sich um, bedrohte sie und sprach, ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Wir sehen, der Johannes hat auch seine Schwächen gehabt, ja, auch wenn er sonst sehr viel Geistliches in der Bibel uns geschenkt hat. Und nach dieser Enttäuschung mit den Samaritern erzählte Herr Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Auch das ist wichtig im Zusammenhang zu beachten. Diese Samariter waren unbarmherzig. Aber der Herr Jesus macht deutlich, auch bei den Samaritern gibt es solche, die gemäß dem Gebot Gottes handeln und barmherzig sind. Und ein solcher Samariter begegnet im Gleichnis. Und liebe Geschwister, wir merken auch etwas, manchmal wird so gesagt, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, die Juden sind an allem schuld oder die Deutschen sind immer die Bösen oder die Volksgruppe und jene. Aber wir merken, ja, Gott sieht das Herz an. Die Menschen sind unterschiedlich. Wir können kein Volk, keine Gruppe, auch keine Familie pauschal verteufeln. Es ist eine schreckliche Sünde, wenn wir das tun. Es gibt in jedem Volk, Gottes Wort würde sagen, Gute und Böse, ja, in jedem Volk. Genauso bei den Deutschen, wie bei den Juden, noch wie bei den Russen und bei den Amerikanern und wo wir hingucken. Und so auch bei den Samaritern, das nur nebenbei bemerkt.
Wir sagen ja auch immer, dummes Schaf, dumme Kuh, dumme Esel, ja. Die setzen immer unser Verstand voran.
Nun, wir wollen also niemand beschimpfen. Und auch die Samariter wurden von den Juden gehasst. Die Juden fühlten sich als etwas Besseres damals. Sie hatten den reinen Gottesdienst, hatten es aber auch nicht immer. Nicht? Da gab es ja auch viel Vermischung und deshalb wurden sie auch zerstreut später in alle Völker, vor allem als den Messias ablehnten. 70 nach Christus kam das Gericht, die Zerstörung des Tempels, die Zerstreuung des Volkes in die ganze Welt. Und die Samariter und die Juden, die mochten sich nicht. Und es war eine kolossale Provokation für einen solchen gesetzestreuen Lehrer, der die Frage stellte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, dass der Herr Jesus ihm einen Samariter als Vorbild vor Augen malt. Als nachher die Frage kommt, wer hat nun Recht getan von diesen dreien, der Priester, der Levit oder der Samariter, da antwortet der Gesetzeslehrer nicht. Der Samariter vermeidet diesen Begriff und sagt einfach, der ihm die Barmherzigkeit erwiesen hat. Das war eine dermaßen große Provokation und das kann man nur verstehen von diesem Hintergrund her, dass da Feindschaft herrschte zwischen den Juden und den Samaritern, die ja vermischt waren mit Assyrern, Babyloniern und so weiter. Aber auch da gab es aufrechte Menschen. Und dieser Samariter ist einer davon. Was tut er nun? Ich will es auch nicht endlos ausdehnen, aber sonst verstehen wir das nicht, wenn ich das nicht erkläre. Oft wird es ja nur so oberflächlich erklärt. Wir wollen schon ein bisschen tiefer die Gleichnisse verstehen in diesen Tagen mit Gottes Hilfe. Also dieser Samariter ging nun zu ihm hin. Er ging hin, er überwand diesen Ekel vor diesem Blut. Gut, ich mag auch nicht Blut sehen, ja. Aber wenn es sein muss, verbinde ich auch die Wunden bei meiner Frau oder bei den Kindern oder bei mir selber. Man kann das überwinden, ja. Wenn ihr da Probleme habt, bittet Gott, dass er euch Kraft schenkt. Wenn ein Mensch wirklich am Verbluten ist, dann muss man einfach helfen. Das lehrt sogar das Rote Kreuz, ja. Und auch andere Werke, Erste-Hilfe-Kurs. Man wird sonst in unserem Land bis jetzt noch auch bestraft wegen unterlassener Hilfeleistung. Da ist noch etwas von diesem Liebesgebot der Bibel auch noch in unsere Gesetzgebung eingeflossen, Gott sei Dank. Und man kann wirklich dann um Kraft bitten, um der Liebe willen zu dem Menschen, der in Not ist. Und es jammerte ihn und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden. Öl hat eine, wie ich jetzt als Laie vermuten würde, heilende Wirkung und Wein desinfizierende Wirkung. Liege ich da richtig, Mediziner? Ja, gut. Öl und Wein, man kann es auch symbolisch sehen, ja. Heiliger Geist, Öl als Symbol und Wein, das Blut Jesu, das Opfer. Aber hier ist es, denke ich, ganz wörtlich zu nehmen. Es sind wirklich heilende, desinfizierende Substanzen. Und er verband sie ihm. Wir wissen nicht, ob er Stoffe dabei hatte. Vielleicht hat er von seinem eigenen Gewand etwas abgerissen. Es war ihm nicht zu schade. Und man nimmt an, dass es schon ein wohlsituierter Samariter war, weil er nachher auch Geld hat, um ihm das noch zu zahlen und so weiter. Vielleicht ein Kaufmann. Aber jedenfalls, egal wie auch immer, er hat kein Opfer gescheut, um diesem notleidenden Menschen zu helfen. Er hob ihn dann auf sein Tier, hatte also auch ein Reittier dabei. In dieser Gegend sind Esel am besten vorangekommen, wo es ja so bergig ist. Esel sind typische Reittiere für Gebirge, während Pferde mehr auf der Fläche, auf der Steppe vorankommen. Man hat in den Bergen praktisch immer nur Esel verwendet, weil Esel sind sehr vorsichtige Tiere, während Pferde darauf lospreschen. Das ist nämlich ein psychologischer Unterschied zwischen diesen Tierarten. Die Esel sind nämlich nicht dumm, sondern nur vorsichtig. Und auch nicht störrisch, sondern die prüfen, ob sie diesen Weg überleben. Und dann gehen sie, wenn sie sehen, es ist keine Gefahr. Ja. Ich habe mal einiges über die Psychologie der Pferde und Esel gelesen vor einiger Zeit. Wir wollen also kein Geschöpf gering achten. Gott hat jedem Geschöpf seine eigenen Gaben geschenkt. Nun, dieser Samariter legt ihn oder hob ihn auf sein Tier und das heißt, dass er selber daneben her zu Fuß ging, ja, auch ein Opfer. Und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn, zumindest an diesem einen Tag. Aber dann hätte er ja sagen können zum Wirt, pfleg du ihn weiter, ich gehe weiter. Nein, damit hat er es nicht bewenden lassen. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, Denare wörtlich, das war ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters in der damaligen Zeit. 2 Tageslöhne zog er heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, das heißt pflege ihn weiter. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ja, das ist wirklich sehr bewegend, sehr bewegend. Er will sogar noch weiter Geld investieren und zahlen für diesen Mann, wenn er zurückkommt. Hat diesen wildfremden Mann ja gar nicht gekannt. Man kann es vielleicht noch verstehen, wenn es ein Angehöriger gewesen wäre, aber ein wildfremder Mann. Nun, wie würden wir handeln? Manche Ausleger sagen, der Samariter war ein Samariter und der unter die Räuber gefallene war wahrscheinlich ein Jude. Steht allerdings nicht da, es ist aber wahrscheinlich, weil es eben dieser Weg war, von Jerusalem nach Jericho, wo meistens Juden unterwegs waren. Aber gerade wenn es so gewesen wäre, wäre es eine noch größere Überwindung, ja, diesem verhassten Gegnervolk Liebeserweise zu bringen. Und wir sehen hier, letztendlich ist es eine Illustration für die Worte unseres Herrn Jesus in der Bergpredigt, wo er sagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und beleidigen. Ich gebe es jetzt mit eigenen Worten frei wieder, aber ihr kennt das. Also selbst wenn das vielleicht ein feindliches Volk gewesen sein sollte, Jude und Samariter, dann ist es noch größere Liebe. Er hat einfach nur den notleidenden Menschen gesehen. Und lieber Freund, wie ist es jetzt, wenn ihr zum Beispiel auf der Straße euren größten Feind liegen seht und vielleicht denkt ihr gerade, geschieht ihm recht, dass er jetzt endlich hinübergeht, ja? Oder denkt ihr, jetzt sollte ich ihm umso größere Liebe erweisen? Das ist die Prüfung an uns. Auch wenn es ein Andersgläubiger ist, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ein Moslem oder so, ist auch ein Mensch, den Gott geschaffen hat und lieb hat. Und gerade durch Taten der Liebe wird vielleicht sein Herz geöffnet für die rettende Botschaft von Jesus Christus. Es wird garantiert verschlossen, wenn wir vorübergehen. Und da heißt es, guck mal, die Christen, die lassen uns da so liegen. Ist dann kein Zeugnis. Wir können da viele aktuelle Beispiele dafür finden. Überlegt selber weiter, jeder von uns, wo wir da vielleicht schuldig geworden sind und wo wir es in Zukunft besser machen könnten mit Gottes Hilfe. Der Herr Jesus fragt, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er, der Gesetzeslehrer, sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. An sich sehr einfach, ja. Aber wie gesagt, er kommt da auch an seine Grenzen, wenn er nicht die Kraft aus Gott hat. Ja, mir kam jetzt ein Traktat in die Hände, wo das aktuell angewendet wird. Das liegt auch hinten aus. Ich möchte es mal mit uns noch betrachten, vorlesen. Die Falle, in der jeder sitzt. Hat uns der Bruder Lindemeyer hier gelassen, das Traktat, wer ihn noch kennt. Und das passt, ich habe gesagt, das passt da genau auf dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Allerdings nun etwas weiter gefasst. Und zwar beschreibt es, wie verschiedene Religionen auf den Menschen reagieren, der im Elend sitzt, der in der Falle ist. Es ist hier eine Falle abgebildet, wo einer hineingefallen ist. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Die Falle, in der jeder sitzt. Ein Mensch kam von seinem Weg ab und stürzte in eine tiefe Falle. Er versuchte aus eigener Kraft wieder herauszukommen. Doch er rutschte an den Wänden der Grube immer wieder nach unten, bis er völlig erschöpft war. Nun wusste er, dass er Hilfe von außen nötig hatte. Irgendwann kam ein Mann vorbei, der sich als Buddhist zu erkennen gab. Er sah aber den Rand der Grube hinab, erblickte den Menschen und rief zu ihm hinunter, »Warum schreist du so? Leiden ist doch die Grundlage des Lebens.« Versenke dich, meditiere und lerne den Pfad der Überwindung des Leidens. Das ist wirklich buddhistische Lehre, ist kein Witz. Ja. Deshalb gehen die Buddhisten in Klöster, die haben das erfunden, nicht die Katholiken, um dem Leben abzusterben. Je weniger Leben, desto weniger Leiden, ist die Lehre Buddhas. Und wenn jemand schon irgendwie in der Not ist, ja, dann muss er gucken, dass er sein Leben noch mehr reduziert und dann wird das Leiden auch abnehmen. Ich lese weiter. Er ging, ohne praktische Hilfe zu leisten. Gut, vielleicht gibt es auch bei den Buddhisten Ausnahmen, wenn das menschliche Herz durchschlägt, aber das ist die buddhistische Lehre, darum geht es jetzt hier. Ne? Nun, sofort danach kamen zwei Zeugen Jehovas vorbei. Der Geschultere sagte, guten Tag, die Zentrale in Brooklyn, New York, schickt uns, Ihnen die Königreichsbotschaft Jehovas zu bringen. Gut für Sie wäre ein regelmäßiges Studium des Wachtturms. Und kaufen Sie unser Buch über das Paradies. Wenn Sie Mitglied in unserer Organisation werden, dann können Sie gerettet werden. Auch Sie holten ihn nicht heraus. Wenig später erschien ein atheistischer Psychologe, also ein gottloser Seelenforscher. Er sagte, dieses angebliche Loch ist ein Produkt Ihrer Fantasie. Oder zu strenger Erziehung. Auf jeden Fall bilden Sie es sich nur ein. Guter Mann, die ganze Welt steht Ihnen offen. Entfalten Sie sich, denken Sie positiv und dieses böse Loch Ihrer Neurose löst sich bald in Wohlgefallen auf. Aber wieder keine Hilfe. Darauf kam eine Esoterikerin, also Okkultbereich. Ne? Sie sprach, weißt du was? Ich hole dir meine Glaspyramide. Wenn die erstmal über diesem Loch steht, dann wirken kosmische Energien auf dich ein. Eventuell werden sogar Außerirdische auf dich aufmerksam und nehmen dich mit auf ihren Stern und schon bist du raus hier. Ich bin das Medium von Mr. Spock. Soll ich Kontakt mit ihm aufnehmen? Soweit die Esoterikerin, aber auch sie holte ihn nicht aus der Grube heraus. Wollten sie alle nicht helfen oder konnten sie es vielleicht gar nicht, ist nun die Frage. Während er noch über diese Frage nachdachte, sprang ein Mann zu ihm hinunter, der so ganz anders war als die vor ihm gekommenen. Woher kam er nur? Egal, der Mann bückte sich tief, sodass es möglich war, auf seinen Rücken zu steigen und die Oberfläche der Erde zu erreichen. Endlich gerettet! Später kehrte der Gerettete nochmals um und sah, dass sein selbstloser Helfer bei der Tat in der Grube sein Leben verloren hatte. Wer war denn dieser Mann? Unser Herr Jesus Christus. Er ist in die Grube hinuntergegangen, unseres Elends, bis zum Tod am Kreuz und hat sich für uns töten lassen. Ja, er ist der wirkliche, vollkommene, barmherzige Samariter. Und jetzt abschließend möchte ich uns noch einige Vorschläge mitgeben, wie wir kleine, barmherzige Samariter sein können in der Nachfolge des großen Samariters, unseres Herrn Jesus Christus. Einige Beispiele. Sicher fallen euch noch weitere Möglichkeiten ein. Es soll jetzt kein Gesetzeskatalog sein, sondern es soll aus der Liebe Christi entspringen, aufgrund des Glaubens und nicht um den Glauben zu ersetzen. Ja, man muss das richtig verstehen. Wir können zum Beispiel als Christen den Schwächsten helfen. Die Allerschwächsten, wer ist es? Das sind die ungeborenen Kinder. Dass wir uns auch dafür stark machen und denen helfen, die gar kein Lebensrecht haben, auch in unserer Gesellschaft nicht. Zwar steht ihr Recht auf dem Papier, aber es ist nicht strafbar, wenn man solche Kinder tötet. Eine schreckliche Schizophrenie, Gespaltenheit in unserer Gesellschaft. Einsatz für die ungeborenen Kinder, praktischer Samariterdienst. Es gibt Frauen, die vor Abtreibungskliniken stehen und Frauen warnen, vor diesem Weg da reinzugehen und ihr Kind zu töten. Es wurden schon viele gerettet durch solche Samariterdienste. Den Schwächsten helfen. Auch den geborenen Kindern beistehen, liebevolle Eltern sein, ihnen zu einem Leben in Glauben und Würde helfen, Vorbilder sein für die Kinder. Dann auch Frauen helfen. Zum Beispiel, Frauen sind ja körperlich meistens schwächer, dass man auch als Männer ihnen zur Hilfeleistung gibt, wo sie vielleicht schwere Lasten zu tragen haben. Dass man ihnen den Sitzplatz im Bus anbietet, muss man heute leider wieder sagen, früher war das selbstverständlich. Auch älteren Menschen helfen, da gilt genau das Gleiche, auch Lasten abnehmen helfen, die Tür aufhalten, Sitzplatz anbieten. Und wenn sie irgendwie gestürzt sind, kann man ganz praktisch zum Samariter werden und ihnen zum Beispiel sie in die Klinik fahren. Auch Männer brauchen Hilfe. Viele sind heute arbeitslos, Männer wie Frauen, aber meistens trifft es auch Männer, Familienväter dann auch oft. Soweit es in unserer Macht liegt, ja, Arbeitslosenvermittlung, auch in der Gemeinde vielleicht sammeln, auch für Arbeitslose. Es gibt viele Möglichkeiten, dass auch da ein Glied dem anderen beisteht. Wo ein Glied in Not ist, leiden auch die anderen mit. Ich habe selber erlebt, ich war schon mehrfach arbeitslos. Und Geschwister haben auch geholfen, dass ich wieder Arbeit gefunden habe. Auch andere Brüder und Schwestern durften das erleben. Und dann auch überhaupt, wo wirkliche Not ist, echte Not. Wir können nicht beanspruchen, die ganze Welt retten zu wollen. Es geht nicht. Aber wer ist mein Nächster? Der, den der Herr mir vor die Füße stellt und sagt, da ist jemand, der wirkliche Not ist. Jetzt bist du gefordert, dir Zeit zu nehmen, dir Kraft zu nehmen, Energie einzusetzen, vielleicht auch materiell, finanziell, je nachdem, was möglich ist und was dran ist. Arbeitsplatzvermittlung, Armenspeisung, Kleidergeschenke, Nahrungsgeschenke, belegte Brötchen dem Bettler geben oder auch Geldgeschenke, allerdings genau prüfen, wem man was geben kann, wem nicht, damit das nicht in Drogen und Alkohol umsetzt. Ich habe das schon erwähnt. Das geistliche Wort ist nur glaubwürdig in Verbindung mit der geistlichen Tat. Das möchte ich uns auch mitgeben, diesen Satz. Das geistliche Wort ist nur glaubwürdig in Verbindung mit der geistlichen Tat. Deshalb gehören Wort und Tat zusammen. Mission und Diakonie im biblischen Sinne. Und dann wollen wir auch nicht vergessen, den geistlich Verhungernden zu helfen. Es gibt nicht nur materiell Hungernde, sondern vielmehr noch geistlich Hungernde, auch in unserem gesättigten Abendland, ehemals christlichen Abendland. Menschen, die keine Hoffnung haben, keinen Sinn in ihrem Leben, die geistlich, ja, soll ich so deutlich sagen, am Sterben sind. Und deshalb kann man auch bewegen, in den Gemeinden vermehrt nach außen zu gehen, Straßeneinsätze zu machen, Traktate zu verteilen. Und wer den Mut nicht hat, der kann sie in Telefonzellen legen, in Briefkästen, kann aber auch Mensch zu Mensch ansprechen. Die Menschen brauchen die Botschaft, dass Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Auch seelsorgerliche Begleitung gehört dazu. Allerdings müssen wir auch hier prüfen, wo wirklich jemand Hilfe möchte, auch offen ist dafür. Es gibt manchmal auch Seelsorge-Schmarotzer, die nur Zeit stehlen, die anderwo besser eingesetzt wäre, bei anderen Menschen, die wirklich offen sind. Das muss ich an der Stelle leider auch aus bitterer Erfahrung erwähnen. Ich habe zum Beispiel mal 10 Jahre jemand begleitet und dann hat er am Schluss gesagt, er will sich gar nicht ändern, er will weiter saufen und Drogen nehmen, er will auch nicht arbeiten. Da sage ich, warum begleite ich dich da schon 10 Jahre? Ja, dann ist besser, man setzt seine Zeit anderweitig ein. Aber grundsätzlich, wo Hilfe auch ankommt und jemand sich auch bereit erklärt, sich verändern zu lassen durch Gottes Wort, da sollen wir auch helfen. Allerdings auch so, wie der Herr uns die Kraft zuteilt. Wir müssen uns nicht kaputt machen selber dabei. Das will Gott auch nicht. Aber jedem schenkt Gott auch die Kraft, den Zeitpunkt und den Auftrag zu seiner Zeit. Auch Andersgläubigen oder Ungläubigen können wir helfen, damit auch sie gerettet werden, damit auch sie nachdenklich werden. Wir müssen keinen Bogen machen um Atheisten und Esoteriker und Moslems und so weiter, sondern auch ihnen die Liebe Jesu in Wort und Tat bezeugen. Gottesdienst endet nicht am Sonntagvormittag, sondern da beginnt er erst, wenn dann der Alltag uns herausfordert. Ja, der barmherzige Samariter, ein leuchtendes Vorbild. Der barmherzige Samariter wurde durch seine Tat nicht selig. Aber wenn wir solche Taten, wie es der Samariter getan hat, aus dem Glauben heraus tun, dann wird der Herr uns auch den Lohn zuteilen gemäß dem Preisgericht, wie es in 1. Korinther 3 heißt. Die einen haben auf Holzheu und Stoppeln gebaut, auf das Fundament Jesus Christus, die anderen Gold, Silber und Edelsteine. Ist schon ein Unterschied. Wir wollen darauf nicht schielen. Aber wenn wir wirkliche Christen sind, dann können wir doch gar nicht anders, als die Liebe weiterzugeben. Was bringt sonst unser ganzes Christsein, wenn es ein egoistischer Zustand wäre? Es wäre ein Widerspruch in sich selber. Deshalb lasst uns lieben mit Wort und Tat. Möge der Herr uns dazu gnädig sein und Kraft schenken. Amen.